Was ich interessant finde, ihr habt hier eine Anti-Rutschmatte auf dem Pult liegen, dass das Wort nicht mehr aus der Mitte rutschen kann, nehme ich an. Deswegen habt ihr die Anti-Rutschmatte hier auf dem Rednerpult liegen. Schön, dass wir uns sehen dürfen an dieser Stelle. Wir waren ja vor der Stunde im Raum da, glaube ich, im Kinderraum, zum Gebet. Und da steht ein kleiner Holzherd, so ein Spielzeugholzherd. Und ein Bruder kam rein, Hermann, und hat überlegt, soll ich mich da draufsetzen? Und jemand sagte, der ist nicht echt, da kannst du drauf sitzen, aber hier ist es vielleicht bequemer. Also der Ofen sieht aus wie echt, ist aber nicht echt. Ich hoffe, dass wir nicht so aussehen wie echt, aber nicht echt sind. Nein, wir sollten echt sein. Ob wir da immer so aussehen, ist eine andere Frage. Er möchte, dass du echt bist. Ich habe mir so die Lieder mitgesungen und auch die Texte und ich dachte mir, oh Mann, wenn wir wirklich hinter den Texten stehen, die wir vorhin gesungen haben, dann ist hier Freiheit. Oder ich weiß nicht, wie du das empfindest. Wenn der Vater redet, ich will Schwein, ich will still sein, es war so schade, bei Bema ist zwar interessant, alle können sehen, aber man kann da nicht mehr nachlesen, weil es kommt ja die nächste Seite, dieser Text von diesem Lied, das vorletzte vor allen Dingen, das wird mich wirklich mal interessieren, vielleicht könnt ihr mir das mal geben, dieses Text, also ich finde das super, dieses Lied, und es ist eine wunderbare Vorbereitung für die Botschaft heute Morgen. Ihr müsst mir helfen wegen der Zeit, ihr habt ja noch Brotbrechen oder Abendmahlfeier oder wie man das nennt, und dass ich das nicht außer Augen weiß. Weißt du, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich verliere mich einfach, wenn ich über Gottes Wort nachdenke. Ich weiß nicht, kennst du ein junges Paar, das verliebt ist und sich einander verlieren? Die vergessen Raum und Zeit und alles. Aber wenn wir das Wort lieben, und heute Morgen beim Frühstück mit den Geschwistern, da wurde mir das so deutlich, das Wort ist kein Sachverhalt. Das Wort ist eine Person. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin nicht wie das Brot. Ich bin nicht so, wie ich versuche, das Wort jetzt zu leben, was ich zu euch gesprochen habe. Nein, die Bibel, Gottes Wort, ist eine Person. Ich kann nie sagen, ich liebe Jesus, aber die Bibel interessiert mich nicht. Kann ich das überhaupt so sagen? Nein, kann ich mir gar nicht sagen. Oder ich mag die Bibel lesen, aber Jesus kann ich nicht so viel anfangen, hat mir letztens noch jemand gesagt. Ich sage, wenn du mit Jesus nicht viel anfangen kannst, dann lass das Bibel lesen. Du wirst es nicht verstehen. Die Bibel ist ja sehr kompliziert geschrieben, das sagen viele. Und jemand hat mir noch letztens die Frage gestellt, warum ist die Bibel, Gottes Wort, so kompliziert geschrieben? Ich hätte das doch viel einfacher. Und ich sagte, sie ist deswegen anscheinend so kompliziert geschrieben, dass nur die das Wort verstehen, die Jesus lieben. Und der Herr wäre ungerecht, du würdest das Gott verstehen, das Wort verstehen, ohne Jesus zu lieben. Das macht er nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Liebesbrief bekommen habt. Das sind ganz komplizierte Dinge, so Liebesbriefe. Aber ich lese sie lieber wie eine Rechnung. Rechnungen liebe ich nicht. Deswegen bin ich ganz schnell fertig mit einer Rechnung. Wie viel und wie viel Zeit? Das ist so, das. Ja. Aber ein Liebesbrief, gut, wie sagt man heute? Liebesmails? Oder wie, ich weiß, gibt es sowas? Gibt sicherlich. Ich kenne diese, ich weiß, ich bin noch von vorgestern, ich kann dieses Milieu noch nicht so. Auf jeden Fall, das liest du nicht nur einmal, vor allen Dingen nicht so schnell flüchtig. Warum? Denn der dir das schickt, steht in einer Liebesbeziehung zu dir. Der das Wort gegeben hat, steht in einer Liebesbeziehung zu dir. Und ich muss doch erst Römerbrief lesen. Kapitel 15, bevor ich einen Text aus dem Alten Testament nehme. Es kommt ein Text aus dem Alten Testament. Wie gesagt, ihr müsst mir helfen, sollte ich die Zeit vergessen. Dieser Text aus dem Alten Testament, das kann ich dir schon voraus sagen, der ist sehr emotional. Ich hatte dieses Jahr eine Bibelwoche durch die Gnade des Herrn mit dem Thema die 14 emotionalsten Momente in der Bibel. Könntest du vielleicht mal als Gedankengang mit teilnehmen. Such aus dem Wort Gottes die 14 emotionalsten Momente aus Gottes Wort raus. Wäre interessant, welche Texte wir da finden. Emotionale Momente meine ich, das kann dich nicht kalt lassen, wenn du diese Textabschnitte liest. Heute Morgen kam ich wieder auf einen Textabschnitt, der für mich sehr emotional ist, und ich hoffe, nicht so emotional, dass ich aufhöre zu reden. Ich möchte das einfach so in die Mitte stellen. Aber bevor ich dahin gehe, einfach den Vers aus Römer Kapitel 15, Vers 4, wo es heißt, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Darum nehmt einander auf, gleich wie auch Christus uns aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Ein Textabschnitt hier aus Schlachter, Version 2000, aber in Kombination mit Alte Elberfelder Übersetzung und Luther 1912. Weißt du, ich suche mir bei den Übersetzungen immer die Formulierungen heraus, die ja, uns näher bringen, ja, und ohne dem Wort Gewalt anzutun, natürlich. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, und hier heißt es, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben. Und vorhin wurde bei der, als die Kinder jetzt, wo treffen sich die Minis und wo treffen sich die Maxis, oder wie gesagt wurde, da kam mir der Gedanke, eine Gruppe hat gefehlt. Wo treffen sich die Sennis? Sennis, mein Senioren. Die Sennis, die dürfen zum Herrn nach Hause gehen. Aber weißt du, du musst nicht Senny sein, um nach Hause zu gehen. Verstehst du? Wir sind alle Kinder Gottes, so viele wir den Herrn Jesus in unserem Leben aufgenommen und von Neuem wiedergeboren sind. Und wir sind in einer stressigen Zeit, ich will darüber gar nicht reden, viel Durcheinander in dieser Welt, abenteuerlichen Zeit, ich würde es so eher als abenteuerliche Zeit nehmen. Und in dieser abenteuerlichen Zeit, aber auch in dieser unruhigen Zeit, ich hätte jetzt fast gesagt, in dieser kriegerischen Zeit, wir sehen Kriege überall, nicht nur äußerlich, auch geistliche Kämpfe zwischen Licht und Finsternis. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Da überfällt dich eine Macht, eine Wolke der Betrübnis, dass du gerne von hier weggehen willst. Es gibt zwei Gründe, warum man gerne hier weggehen möchte. Einmal, weil man es hier genug hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Diese Momente hatte ich sehr viel gehabt früher. Ich wollte gehen, habe überlegt, wie man geht, ohne anderen Schaden zu tun, weil man einfach schwermütig war. Oder du willst gehen, weil du den Himmel siehst. Nicht, weil du lebensmüde bist, sondern lebensfroh bist. Und du wartest jetzt, Herr, vielleicht auf dieser Fahrt oder auf jener Seite. Ein Unfall wäre nicht schlecht. Mach dem Herrn auch öfters Vorschläge, wie sowas. Aber weißt du, der himmlische Vater ist so genial. Der sagt, ach, weißt du, du kannst alles sagen, was du möchtest. Bist frei. Aber du musst schon mir überlassen, wann es soweit ist. Weißt du, kannst ja auch mal ausweinen und ausschimpfen. Wahrscheinlich brauchst du das auch mal. Aber eins kannst du nicht verhindern, dass ich dich liebe.
und das, weil ich dich liebe, immer wieder neu zu dir reden möchte. Und in dieser hektomatischen Zeit ist es so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Und deswegen dachte ich an eine Person, ich mache es jetzt ein bisschen spannend, ich möchte das mit hineinnehmen, bitte nicht die verraten, die es heute Morgen schon beim Frühstück gehört haben. Eine Person, die an einem Ort geschlafen hat, wo noch früher nie einer geschlafen hatte. Jetzt wird es interessant. Ein Ort, wo es eigentlich gar nicht erlaubt war, überhaupt da zu schlafen. Ich habe mir die Frage gestellt, mit welchem Recht war da der Mensch, der da schlafen, sich hinlegt und dort schlief. Ein Ort, wo keiner schlafen durfte. Der war eigentlich zu heilig, dass man dort schlafen durfte. Wir kennen ihn sicherlich, Samuel. Samuel schlief im Heiligtum. Ich möchte dazu einen Text lesen aus 1. Samuel Kapitel 3. 1. Samuel Kapitel 3 vom Vers 1. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief den Samuel, er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Und so ging er hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich will eine Sache in Israel tun, dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An einem Tag will ich an Eli alles in Erfüllung gehen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe, und ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe ihm gesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten werde, wegen der Sünde, von der er wusste, weil seine Söhne sich den Fluch zugezogen haben und er ihnen nicht gewährt hatte. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Elis ewiglich nicht gesühnt werden soll, weder durch Schlachtopfer noch durch Speisopfer. Und Samuel, Vers 15, lag oder blieb liegen bis zum Morgen. Dann öffnete er die Türen am Haus des Herrn. Aber Samuel fürchtete sich, Eli die Offenbarung mitzuteilen. Da rief Eli den Samuel und sprach, Samuel, mein Sohn. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, wie lautet das Wort, das er zu dir geredet hat? Verbirg es doch nicht vor mir. Gott tue dir dies und füge das hinzu, wenn du mir etwas verbirgst von allem, was er zu dir geredet hat. Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach, er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Soweit dieser Textabschnitt. Ich habe eine Frage. Können wir nochmal zusammen beten? Meint ihr, ist es ein Problem, dazu aufzustehen? Nur für die, die wirklich Freudigkeit dazu haben. Danke. Vielen Dank im Namen Jesus, dir, unserem himmlischen Vater, dass wir vor dir stehen dürfen. Und wir tun es, weil wir brauchen dein Reden. Wir haben das vorhin in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Vater, wenn du redest. Wir haben ein Problem mit dem Stillsein, deswegen können wir auf deine Stimme nicht hören. Heute Morgen wollen wir Stille sein, wollen genau das tun, was wir in diesem Lied wie als Gebet zum Ausdruck gebracht haben. Und danke dir, dass du es auch tun willst. Wir brauchen die Öffnung deines Wortes, die Licht in unser Herzen gibt. Wie könnten wir sonst dein Wort verstehen? Vielen Dank, dass du durch die Öffnung deines Wortes auch heute Morgen in und an und durch unser Herzen arbeiten willst. Aber Vater, vielen Dank für dein weites Herz, für deine Liebe und deine Treue und für die Verheißung deiner Gegenwart. Wir beten dich an. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja. Ich weiß, ich bin ein bisschen kompliziert. Aber weißt du, warum ich immer das Gebet nochmal brauche? Wenn du wüsstest, wie unfähig ich mich fühle. Wenn ich irgendwo hinfahre, dann denken ja viele, ach, der ist vorbereitet. Aber ich kann mich ja nicht vorbereiten. Das ist ja mein Problem. Und weil ich das nicht kann, Herr, schicke du dann einen anderen. Weißt du, was der Vater dann sagt? Weil du nicht kannst, deswegen schicke ich dich. Ich sage, warum? Ich möchte, dass meine Kinder ein sichtbares Wunder Gottes sind. Und Wunder beginnen da, wo wir nicht können. Wunder können wir nicht erklären, aber wir dürfen sie sehen. Und das Schöne, die anderen dürfen es auch sehen. Und ich wünsche dir, dass du so zur Ruhe kommst wie Samuel. Ich glaube, ich muss das Leben Samuels nicht aufholen. Sicherlich kennen die meisten Samuel, ja, vom Wort her. Hannah hat ihn dem Herrn geliehen ein Leben lang, weil sie kein Kind haben konnte. Penina, die andere Frau von Elkanah, hatte ja Kinder in Hannah nicht, und das war ihr Not geworden. Penina kränkte sie auch deswegen, und diese Kränkung von Penina brauchte wohl Hannah, und sie war über die Jahre so verzweifelt, dass sie dem Herrn ein Versprechen gegeben hat. Herr, wenn du mir einen Sohn schenkst, da will ich ihn ein Leben lang dem Herrn zur Verfügung stellen. Und sie hat dieses Versprechen auch eingelöst. Und brachte jetzt den Samuel zu Eli. Eli war ein Priester, der auf der einen Seite viele Dummheiten zuließ in der Nähe des Heiligtums. Phinehas und Hophni, seine beiden Söhne, kannten den Herrn nicht, waren Priester und kannten den Herrn nicht. Kannst du das vorstellen? Priester an der Stiftshütte und den Herrn nicht kennen. Wie geht das? Eine Kirche vorstehen, ohne Gott zu kennen, das kann man sich kaum vorstellen. Oder einen Hirten, der die Schafe nicht kennt. Hast du schon mal Schafe gefunden, die sich Sorgen um den Hirten machen? Kenne ich nicht. Ich kenne nur Hirten, die sich Sorgen um die Schafe, ja. Aber wenn die Hirten die Schafe nicht kennen, wo ist da die Sorge? Wo ist die Fürsorge? Wo ist die Liebe? Sie ist ja gar nicht da. Gibt es sowas? Oh ja. Deswegen sind ja die Schafe verstreut. Kannst du in Hesekiel nachlesen? Meine Schafe sind zerstreut über alle Berge und schutzlos preisgegeben, weil die Hirten sich gar nicht um die Schafe kümmern. Und Eli war einer, der viele Dummheiten in Anführungszeichen zuließ, Prostitution in der Nähe der Stiftshütte, Aggressivität, Prügeleien, Vergewaltigungen an der Tagesordnung in der Nähe der Stiftshütte. Katastrophe. Und Eli hat das einfach so laufen lassen. Aber dann hat der Herr einen anderen geschickt in Form von einem jungen Knaben. Ich lasse mal das Alter offen, wann der Samuel dahin kam, also sehr jung. Und jetzt wird etwas gesagt, das finde ich so genial, das uns ja Mut macht in diesem Text. Es auf der einen Seite eine sehr niederschmetternde Aussage in Vers 1 im Kapitel 3. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Das Wort des Herrn ist selten. Es bricht sich keine Öffnung des Wortes Bahn. Ja, es öffnet sich nicht. Es wird immer mehr zu einem Buch mit 7 Siegeln. Moment mal, wirst du sagen. Es wurde noch nie so viel Wort Gottes gehört wie heute. Du kannst die ganze Woche über per Internet nonstop Predigten hören. Die Schwestern unter uns, die eine Familie als Mutter sind und so, ich bewundere, wie multitaskingfähig die manchmal sind. Also meine Frau, die ist in der Küche beschäftigt, hat den Enkel im Arm, den Telefonhörer an der Schulter und hört noch eine Predigt daneben. Aber weißt du, du kannst nach einer halben Stunde fragen, was der gepredigt hat. Das weiß die. Inklusive der Bibelstellen. Ich wäre total aufgeschmissen. Ja, ich glaube, Männer sind auch gar nicht für das geschaffen. Die Frau, ja, warum? Weil sie hat, die sieht ja auch anders. Deswegen können Frauen manchmal nicht so gut parken. Weißt du, die sehen zu viel auf einmal. Weißt du, das ist ja nicht negativ. Wenn eine Frau in den Saal kommt, dann brauchst du nicht den Kopf zu drehen wie der Mann. Sie hat sofort alles im Überblick. Aber der Mann ist anders geschaffen, von der Anatomie her. Ja, sind geschaffen, nicht einen engstirnigen, das habe ich nicht gesagt, sondern einen schmalen Blick zu haben, um die Entfernung, um das Ziel, um die Bemassung besser zu erfassen. Das hat mir ein Architekt gesagt, wir hatten auch mal Frauen bei uns im Betrieb. Aber das war nichts. Warum? Weil die Frau nicht war? Nein. Weil die einen anderen Blick haben. Die sehen zu viel auf einmal oder nie zu viel. Die müssen ja auch sehen, die soll ja alles mitkriegen, was mit den Kindern passiert, was sie gerade anstellen und so weiter. Die sind so geschaffen vom Herrn. Wenn ich als Mann versuche, Frau zu sein, bist du erschöpft. Kommst in die Psychiatrie irgendwann. Vor Überbelastung, Burnout oder wie man sowas nennt. Und umgekehrt aber vielleicht auch, wenn eine Frau so versucht, Mann zu sein, überfordert. Also es gibt eine Schöpfungsordnung. Und jetzt hören wir so viel Predigten, aber es bricht sich keine Offenbarung Bahn. Was bedeutet das eigentlich? Das Wort öffnet sich nicht. Ich höre so oft, ach, die Bibellese ist langweilig. Ich möchte heute ein Beispiel geben an den Samuel, dass es eben nicht so ist. Weißt du, es ist schon niederschmetternd, aber die Öffnung des Wortes findet so selten statt, wie es eigentlich sein soll. Das ist ein Manko. Und wenn man dabei stehen bleibt, könnte man beschwerten Geistes werden, schwermütig werden. Wenn jetzt nicht Vers 3 steht, aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Weißt du, was das heißt? Gottes Geist arbeitet immer noch, heute. Geschwister, ich habe in diesem Jahr, in den letzten Monaten, wo ich in verschiedenen Gemeinden gekommen bin, noch nie so viele Geschwister kennengelernt, die sich in den letzten 3 Jahren bekehrt haben. Wie in diesem letzten halben Jahr. Ob das in Bremen war, in Hamburg oder Hannover oder sonst wo. So viele Menschen. Ja, ich sage, wie lange bist du hier? 14 Monate. Ja, bist du hergezogen? Nein, da hat der Herr mich gefunden. Da frage ich mich an, ich bin vor 18 Monaten zum Glauben gekommen. Ich bin vor 8 Monaten zum Glauben gekommen. Ständig höre ich diese Aussagen. Also, der Herr tut heute wirklich noch was. Die Lampe ist nicht erloschen. Menschen kommen zum Glauben. Was der Clou bei der Sache ist? Im Verborgenen. Gar nicht groß rauskommen in der Presse oder sonst etwas. Die Gemeinde wird im Verborgenen vor der Welt gebaut. Die Welt registriert das gar nicht. Die sieht nur die Denomination. Ja, ihr wisst, was ich damit meine. Aber was der Geist Gottes wirklich wirkt. Und schaust du, ich möchte uns Mut machen heute Morgen. Die Lampe ist noch nicht erloschen. Die Liebe Gottes brennt immer noch durch seinen Geist. Und das ist doch Grund von Freude. Lass dich nicht niederdrücken von den ganzen Negativnachrichten, die uns immer wieder überfluten. Lass dir die Nachricht vermitteln, die der Herr durch seinen Geist dir vermittelt. Ich baue meine Gemeinde. Genial. Und wir sind Teil dieser Familie. Wir sind für immer miteinander verbunden. Ich weiß, für dich ein Problem, wenn du denkst, oh, mit dem muss ich jetzt Ewigkeit verbringen. Aber weißt du, im Himmel sind wir nicht mehr mit Schwachheit behaftet, da sind wir vollkommen. Ja, die Lampe war noch nicht erloschen und der Herr rief den Samuel. Wieso denn? Weil der Samuel schlief im Heiligtum, im Tempel. Besser gesagt, in der Stiftshütte. Jetzt muss man das nur festhalten, wenn hier von Tempel oder so oder vom Eingang gesprochen wird. Man hat damals schon die Stiftshütte gerne Tempel genannt, weil Gottes Geist und die Herrlichkeit Gottes darin wohnte. Ja? Im Neuen Testament, das geht ja noch Paulus in den Korintherbriefen viel weiter. Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also du bist kein Tempel, so Fundament mit Säulen, Kapitel und mit Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes oder so. Deswegen auch in diesem Text. Also der Eli, der schlief draußen. Der Hohepriester schlief draußen. Warum? Weil nach dem Gesetz durfte keiner im Tempel schlafen. Ich habe mir lange die Frage gestellt, wie kommt es, dass Samuel im Heiligtum schlief? Deswegen die Frage mal von, der hat noch nie hat ein Mensch dort geschlafen, wo Samuel schlief. Und zwar nicht für ein paar Tage, für etliche Jahre. Er schläft im Heiligtum, was vom Gesetz unmöglich war. Aber da ja Eli eh auch seine Söhne die Dummheiten machen ließ, bei allem Negatives hat es auch einen Vorteil. Dann hat er auch gar nicht danach gefragt, wo Samuel schläft. Die Freiheit für die Dummheiten der einen wird für dich zur Freiheit, für den Herrn da zu sein. Ist doch genial, nicht? Beobachte mal die Gesetzgebung. Wenn jetzt zum Beispiel das Kindergeld erhöht wird, für wen ist das denn interessant?
Für die Kinder Gottes?
Oder nicht? Brauche ich da viel Fantasie? Und mit der Gesetzgebung, über allem wacht immer noch der Herr. Weißt du, und gibt es ein Unglück, das der Herr nicht gemacht hat in der Stadt? Ja? Der Herr lässt zu, er nimmt, aber er gibt auch. So ist es auch mit der Gesetzgebung. Die können viele Gesetze beschließen, können die alles machen. Aber ich erlebe immer wieder, dass manchmal die Gesetze so gemacht werden, dass sie sich selber quälen und wir Freiheit haben. Ich finde das so, so interessant, wie der Herr das macht. Auch hier, Eli fragt nicht nach dem Herrn, aber lässt ihn Samuel im Heiligtum schlafen. Was interessant ist, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Eli, ja, Gott ist mein, ist ja die Bedeutung des Namens Eli, dass Eli froh war, dass Samuel da war. Endlich ein Junge, der empfänglich ist für den Herrn. Endlich ein Junge, der für Pinhas und Hofni interessierte das alles gar nicht. Aber der Samuel hat ein empfängliches Herz und er schlief also im Heiligtum. Und jetzt ruft der Herr den Samuel, Vers 4, und er ruft ihn viermal in den darauffolgenden Versen. Ganz interessant. Der Herr fing also an, ihn zu rufen, in Vers 4. Und der Herr rief den Samuel, wie, wahrscheinlich hat er seinen Namen genannt, Samuel. Er beantwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen.
Also Samuel kannte ja den Herrn noch nicht, deswegen dachte immer, Eli ruft mich und läuft zu Eli. Aber er sollte sich wieder schlafen legen. Aber der Herr ruft wiederum Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli, Vers 6, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Also auch beim zweiten Mal hat Samuel noch gar nicht geblickt, dass es der Herr war. Beim dritten Mal, Vers 8, da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Wieder hat er gedacht, Eli rief. Weißt du, was da jetzt so interessant ist bei diesem Rufen des Herrn an Samuel? Samuel stand immer auf und ging zu Eli. Ich glaube, wenn Eli ihn 20 Mal gerufen hätte, wäre er 20 Mal aufgestanden und zu Eli gegangen. Was sieht man hier? Den Gehorsam des Samuel. Er geht einfach, wenn man ruft. Und wenn das vorhergehende Mal vergeblich war, er hat ja beim dritten Mal gesagt, weißt du was, der Eli weiß nicht mehr. Also ich höre jetzt nicht mehr, bleib einfach liegen. Nein, er geht trotzdem. Er geht trotzdem. Das hat was mit Würde und Achtung zu tun gegenüber dem anderen. Er geht trotzdem. Und dann erkannte aber der Herr, der Eli, dass der Herr ihn rief und gibt ihm einen Rat. Und sagt zu ihm, geh wieder hin und leg dich schlafen, wenn er dich rufen wird, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Dann kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede Herr, rede, denn dein Knecht hört. So. Weißt du, was hier bei diesem Text interessant ist? Dass beim vierten Mal der Samuel gar nicht mehr aufsteht. Er ging gar nicht mehr zu Eli, weil er wusste, der Herr war da. Und weil der Herr da war, muss man nicht mehr aufstehen. Schon mal drüber nachgedacht? Der Herr rief ihn also hier viermal. Und könnt ihr euch die Stiftshütte vorstellen? Die Frage muss ich einfach in den Raum stellen. Da, wo Samuel schlief, ich nehme mir, ihr habt was dagegen, wenn ich jetzt anfange zu malen, schätze ich mal. Also die Stiftshütte hat das Heiligtum des Allerheiligsten. Und wenn du durch den Vorhang in die Stiftshütte ging, da schlief ja Samuel. Und ich kann dir sagen, er schlief in der Mitte der Stiftshütte. Und auf der rechten Seite war der Schauprotich, auf der linken Seite der Leuchter und vorne der Räucheraltar. Und dann kam der Vorhang und dahinter war das Allerheiligste, die Bundeslade. So musst du das vorstellen, ja? Und Samuel schlief zwischen dem Schauprotich und dem Leuchter und dem Räucheraltar. Da schlief Samuel. Und er wurde hier viermal gerufen. Und mir ging dann auf einmal auf, von wo rief der Herr jedes Mal? Und er rief jedes Mal anders wie zuvor. Moment, es heißt doch hier, er rief ihn wie zuvor. Ja, aber der Charakter des Rufen ist immer anders. Von wo ruft er das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal? Und von woher rief er das vierte Mal? Also Samuel schlief, ich betone das, ich hoffe, dir wird es nicht zu viel, Samuel schlief zwischen Schauprotich, Leuchter und Räucheraltar. Der Schauprotich trägt den Charakter des Vaters, der Leuchter trägt den Charakter des Sohnes, der Räucheraltar trägt den Charakter des Geistes. Weißt du, wo Samuel schlief? Musst du mal vorstellen. Er schlief zwischen Vater, Sohn und Geist. Weißt du, wie man heute sagen würde, Samuel, geht's noch? Geht's noch näher? Er schlief sozusagen in Gott, weil Gott hat sich ja entfaltet, den Vater, Sohn und Geist. Dazwischen schlief Samuel. Also wenn du fragst, Samuel, wo wohnst du eigentlich? Das hätte er dann sagen können, ich wohne zwischen Vater, Sohn und Geist. Also er wohnt, er schläft praktisch in Gott.
Jetzt muss ich das kurz klären. Der Schaubrottisch, wieso trägt es der Charakter des Vaters? Weil da 12 Schaubrote drauf waren. Und die 12 Schaubrote stehen für die 12 Söhne Jakobs. Und die Namen der 12 Söhne Jakobs ist der Weg aus der Ferne in die Nähe Gottes. Und was liest du im Johannesbrief? 3-mal liest du das dort. Der Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Das ist der Schaubrottisch. Der Leuchter hat 7 Lampen. Kannst du Jesaja 11 nachlesen. Auf wem wird ruhen? Der Geist des Herrn. Und dann wird diese Gegenüberstellung gemacht. Das sind die 7 Geister Gottes, die auf dem Sohn ruhen. Der Leuchter ist also ein Bild und ein Charakterzug des Sohnes, der übrigens 22 Mandelblüten hatte, der 7-armige Leuchter. Der hat 22 Mandel. Mandel steht für Auferstehung. Ja? Ich finde das so genial. 22 bedeutet, Christus ist immer noch größer. Ist der Leuchter. Und der Räucheraltar, der von der Bemaßung Elle lang, eine Elle breit, aber 1,5 Ellen hoch. Das heißt, oder 2 Ellen, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, der Räucheraltar ist in der Dimension höher, wie dass er lang und breit ist. Charakter des Geistes. Und wenn der Priester vor dem Räucheraltar stand, musste er nach oben sehen. Was bedeutet das denn? Wenn er musste nach oben sehen, das bedeutet, der Charakter des Geistes lenkt deine Blicke immer nach oben. Ich finde das so genial. Und dazwischen wohnt Samuel. Also das musst du dir einfach mal im Mund zergehen lassen. Da war er zu Hause. Verstehst du? Deswegen hat er später auch die Vollmacht gehabt. Wenn du in Gott zu Hause bist, hast du Vollmacht. Und jetzt kam der erste Ruf. Der erste Ruf kam nämlich, ich nehme das schon vorweg, der erste Ruf kam von dem Schaubrottisch. Der zweite Ruf kam von dem Leuchter. Der dritte Ruf kam von dem Räucheraltar. Kannst du, also hier Vers 4, und der Herr rief den Samuel und er antwortete, hier bin ich. Und hier heißt es, und er lief zu Eli. Beim ersten Mal lief er, nachher lief er nicht mehr. Beim ersten Mal, er lief zu Eli. Warum? Weil der Schaubrottisch den Weg aus der Ferne in die Nähe Gottes zeigt. Und wenn der Vater zum Sohn zieht, fängst du an, zu dem Retter Jesus Christus zu laufen, der allein in der Lage ist, uns von der Last der Sündenschuld zu befreien. Verstehst du? Der Vater hat den Weg eingerichtet. Und der Eli hat das gar nicht erkannt und geh, leg dich wieder schlafen. Also geht Samuel wieder und schläft zwischen Vater, Sohn und Geist. Ich werde das öfter sagen, ich hoffe, das wird dir nicht zu viel. Denn wenn du heute Abend schlafen gehst, dann schläfst du zwischen Vater, Sohn und Geist. Du ruhst und schläfst in Gott. Da kannst du alle Schlafmittel mal auf Seite stellen. Verstehst du, ich meine? Natürlich brauchen wir, ich sage jetzt nicht zu den Medikamente. Vor allem hier nicht. Aber es gibt das Medikament Gottes, verstehst du? Also, dann ging er wieder und legte sich hin. Und der Herr rief wiederum Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli. Also beim zweiten Mal steht er auf und geht zu Eli. Er läuft nicht mehr, er geht. Übrigens, ich hoffe, ich bin hier richtig dran, wenn ich in Vers 5 nochmal zurück bei dem ersten Ruf lese. Beim ersten Ruf sagte er, hier bin ich, und er lief zu Eli. Der wird gar nicht mal von Aufstehen gesprochen beim ersten Mal. Er rannte so schnell zu Eli, dass er keine Zeit hatte zum Aufstehen. Geht das überhaupt? Verstehst du? Also es wird nicht gesagt, dass er aufstand. Aber beim zweiten Mal heißt es ganz bewusst, hier bin ich, denn du hast, sagte Samuel, und Samuel stand auf und ging zu Eli. Er stand auf und ging zu Eli. Wenn du vor dem Herrn stehst, dann nimmst du eine Stellung auf ein. Du stehst auf, das heißt, du fängst an, bereit zu sein, das Bild Gottes zu tragen. Vorher hast du das Bild des Tieres getragen. Und dann ging er und sagt, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und interessant, dass beim zweiten Mal der Eli Folgendes antwortet. Er war hoher Priester. Gottes Geist hat ihn gebraucht. Egal, was er zugelassen hat. Er hat immer noch ihn gebraucht. Und er antwortet, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Das wird beim zweiten Mal gesagt. Also kommt das zweite Rufen von dem siebenarmigen Leuchter. Das heißt, der Herr rief ihn von rechts. Und dann rief er ihn von links, vom Leuchter. Und Samuel und Eli schickt ihn wieder schlafen. Und Samuel aber kannte den Herrn nicht. Das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Er kannte die Stimme des Herrn noch nicht. Und dann Vers 8, da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli, so wie beim zweiten Mal. Er stand auf und ging zu Eli. Und er sagt, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Jetzt wird es interessant. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Warum hat der Eli das beim dritten Mal erkannt? Er hätte es ja vielleicht nur beim vierten, fünften Mal erkennen können. Warum beim dritten Mal? Weil beim dritten Mal der Ruf von dem Räucheraltar kommt und der Räucheraltar trägt den Charakter des Geistes Gottes. Und weißt du, wenn Gottes Geist anfängt zu rufen, dann fangen wir an zu erkennen, wer ruft. Ist das nicht genial? Das dritte Rufen kam von dem Räucheraltar. Und dann hat der Eli erkannt, aber das ist ja der Herr, der den Knaben ruft. Und jetzt gibt der Eli dem Knaben einen Tipp. Er sagt ihm Folgendes, Vers 9, rede, wenn er dich rufen wird, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Warum pläut der Eli ihm das dem Samuel ein? Weißt du, kennst du dieses Wort einpläuen? Man will ihm was beibringen, dem anderen. Wenn der Herr ruft, dann sag nicht einfach, hier bin ich, sondern rede, Herr, denn dein Knecht hört. Warum hat Eli ihm das so eingetrichtert? Weil Eli das früher so nie praktiziert hatte, wollte er nicht, dass Samuel den gleichen Fehler macht. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und jetzt legt sich der Samuel wieder hin. Weißt du, was ich glaube? Von diesem Moment an hat er nicht mehr geschlafen. Garantiert nicht mehr. So, jetzt wartet er auf dieses Rufen. Und es kommt noch ein viertes Mal. Und da heißt es hier, beim vierten Mal, da kam der Herr, Vers 10, und trat herzu und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Also beim vierten Mal ruft er nicht einmal Samuel, sondern Samuel, Samuel. Er ruft also zweimal Samuel. Die Frage, warum? Gebe ich einfach mal zum Nachdenken mit. Ganz interessant. Aber was beim vierten Mal hier heißt, in Vers 10, ich zitiere die Schlachter, da kam der Herr und trat herzu. Das liest du vorher nie. Weißt du warum? Weil beim vierten Mal war er nicht in dem Raum, wo Samuel schlief. Das erste Rufen kam von dem Schaubrottisch, das zweite kam vom Leuchter, das dritte kam vom Räucheraltar. Aber das vierte Mal kam von einem anderen Raum. Da kam der Herr und trat herzu. Er kam aus dem Allerheiligsten. Das heißt, hier kommt jetzt die Heiligkeit Gottes durch den Vorhang aus dem Allerheiligsten Heiligtum und ruft Samuel. Und dann sagt er, rede, denn dein Knecht hört. Wird hier noch von Aufstehen gesprochen? Nein. Wird hier noch von Laufen gesprochen? Nein. Wird hier von Gehen gesprochen? Nein. Er bleibt einfach liegen, weil er dann zu Hause war. Und weißt du, wenn du dich zu Hause weißt in Jesus Christus, dann tritt der Herr zu dir. Vorher bist du zum Herrn gekommen. Du suchtest den Herrn. Aber wenn du zur Ruhe gekommen bist im Herrn, dann kommt er zu dir. Wenn ich zum Gottesdienst fahre, so wie heute hierher, kann durchaus sein, dass ich mal zu spät komme. Ich komme zu spät, aber der Herr nie. Das ist ja mein Trost. Wenn der Herr kommt, um uns zu sich zu holen bei der Entrückung, er kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu spät. Wenn es nach mir ginge, müsste ich zweifeln, ob ich überhaupt gerettet bin. Bin ich überhaupt dabei, wenn er kommt? Verschlafe ich gerade? Bin ich gerade unnüchtern? Mache ich gerade eine Dummheit oder was ist los? Nein, Er kommt zu mir. Er tritt herzu und ruft dann zweimal deinen Namen. Zweimal deinen Namen.
Vom Herrn erbeten, von Gott erbeten, heißt eigentlich Samuel die Bedeutung dieses Namens.
So, er tritt herzu, bevor du überhaupt deine Bitte aussprichst. Erlebst du das in deinem Leben?
Dann bist du geborgen in ihm. Und jetzt antwortet Samuel, und da, das ist irgendwie ganz interessant. Samuel beherzigt das, was Eli sagt. Er bleibt liegen. Ich glaube, der hat überhaupt keine Kraft mehr aufzustehen. Plötzlich merkt er, die Heiligkeit Gottes ist gegenwärtig. Weil die Heiligkeit Gottes gegenwärtig ist, sagt er einfach nur, rede, denn dein Knecht hört.
Ist das nicht wunderbar?
Also hier geht es nicht um das Tun. Zuerst ist das Hören, dann kommt das Tun. Nicht das Tun und dann, das kennst du solche Mitarbeiter. Also es gibt Mitarbeiter, die du bei der Arbeit immer ziehen musst. Das ist sehr mühsam. Leute, komm, bewegt euch jetzt. Ja, also komm, das muss noch heute fertig werden. Aber weißt du, welche Leute noch stressiger sind? Die vorausarbeiten. Die so schnell sind, dass sie gar nicht mal hören, was du ihnen sagst, was sie tun sollen. Ich kenne solche Leute. Ich kenne sogar jemanden, der im Auto aussteigt, bevor ich anhalte, vor lauter Ungeduld. Es gibt solche Leute, fährt auch noch hin. Weil er nicht warten kann, bis du anhältst. Es gibt, die sind noch stressiger als Arbeitskollegen. Weißt du, dann erklärst ihnen was. Ja, ja, und laufen schon los. Halt, ich habe noch gar nicht fertig. Ich weiß schon. Und dann machen sie die Dummheit und nachher bist du der gequälte Mensch. Die sind echt stressig. Du bist dann müde, nicht von der Arbeit, sondern von denen, die... Also lieber hinterherziehen, das habe ich gelernt, wie das die vorausrennen. Ich meine, es ist gut gemeint, aber können stressig sein. Aber hier bleibt er liegen, weil er nicht mehr von sich überzeugt. Und er sagt, rede, denn dein Knecht hört. Und Samuel hörte, was der Herr sagte. Sagst du das auch? Rede, denn dein Knecht hört. Eins hatte Samuel vergessen. Samuel, höre bitte genau zu. Was hat Eli dir erklärt? Eli sagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Was hat Samuel vergessen? Er hat das Wort Herr vergessen. Er wiederholt das, was Eli sagte, rede, dein Knecht hört. Das klingt sehr fromm, super. Aber er hat vergessen zu sagen, rede Herr, denn dein Knecht hört. Weißt du, warum das so entscheidend ist? Es gibt viele, die zu uns reden. Viele Geister reden zu uns. Viele Stimmen in dieser Welt reden zu uns. Und wir sind geneigt, vielen Stimmen unser Gehör zu schenken. Aber rede, Herr, ist ein bewusster Willensanschluss. Ich möchte hören, was du sagst. Wie wir das vorhin im Lied ja zum... Ich finde es so genial, dieses Lied. Ich komme immer wieder drauf. Wenn der Vater redet, rede Herr. Das heißt, ich möchte mal alle Stimmen ausblenden, die sonst ihre Ratschläge an mich heranbringen und ihre Wünsche sich äußern, was auch immer. Sondern ich möchte einfach mal deine Stimme hören. Als allererstes, immer als erstes, immer über allem zuerst hören. Rede Herr. Und was ist das für ein Reden? Das ist ein Reden durch sein Wort. Es ist ein Reden aus seinem Wort. Keine menschlichen Ratschläge, keine Vernunftschlüsse, keine, du musst doch mal an dich denken und übertreib mal nicht so und bleib mal auf dem Boden und so. Als ich dann jemandem erzählte, was ich in den letzten Monaten in diesem Text erkannt habe, ja, sagt, ich kenne dich, jetzt beruhig dich mal, du bist eh mystisch veranlagt, weißt du, die bremsen dich richtig aus. Und, aber dein Herz brennt, weißt du, du willst ja... Leute, ich habe einmal auf der Baustelle Silber aus der Erde gebaggert. 180 Kilo. Oh, hier kann ich es jetzt sagen. Bitte nicht weiterzählen. Ich sage dir auch nicht wo, damit du nicht... Ja, liegt noch da. Es liegt nun alles. Ich habe nur 180 Kilo rausgeholt. Und der andere sagte mir, der sich damit auskennt, der sagte, du, Silber legt mir nicht unter, sondern über Gold. Also, ja. Und jetzt warst du ja voller Freude. Abend für Abend habe ich gebaggert und immer nochmal ein Barren, nochmal Barren, nochmal, bis ich 180 Kilo am Wochenende hatte. Und ich habe die Mitarbeiter auf der anderen Seite arbeiten lassen. Die wissen bis heute nicht, warum. Weil ich sagte, ne, die hier, ne, das. Ja, aber warum arbeiten wir drin? Ach, da müssen wir auch arbeiten. Und ich habe da weitergearbeitet und abends gesammelt, wenn die alle weggingen, da habe ich gesammelt. Und meiner Naivität wollte ich einen Eimer mit dem Barren hochheben. Wusste ja nicht, dass Silber 17,6 spezifisches Gewicht hat. 10 Kilo wiegen 176, 10 Liter wiegen 176 Kilo. Also schon. Auf jeden Fall, da habe ich mich so gefreut, durfte aber nicht weiter sagen. Boah, das kriegt mir ja fast gar nicht hin. Weißt du, du erlebst ein Wunder. In dem Falle war es für mich ein Wunder, ein materielles Wunder. Ich habe ja gebetet, Herr, ich weiß, du bist, weißt, ich bin knapp dran. Der Herr sagt, kein Problem für mich. Warte nur. Ja, wie? Warte. Und er hat gehandelt. Und jetzt bist du voller Freude. Leute, ich muss euch erzählen, was ich letztes Woche erfahren habe. Durfte ich niemand sagen, sonst wären die alle mit Pickel und Spaten hingekommen. Garantiert. Also musste ich versuchen, so tun, als ob. Verstehst du? Das war gar nicht einfach. Das war überhaupt nicht einfach. Und jetzt hast du die größte Freude, dass du ruhen darfst in Jesus, in Gott, zu Rechten des Vaters, zu Linken der Sohn, vor dir und über dir der Geist Gottes. Wie kannst du noch besser und tiefer schlafen, als da zu Hause zu sein? Und dein Herz ist voller Freude. Und jetzt soll ich das für mich behalten? Geht nicht. Geschwister, du willst das ja mitteilen. Das ist doch Freude. Ich kam in eine Gemeinde. Weißt du, Thomas, Heiligung hat was mit würdigem Ernst zu tun. Oh, mein Herz brannte. Musst du jetzt so ernst tun? Das ist wie wenn du mich vergewaltigst. Und dann konnte ich nicht. Na Mama, ich sage, egal was ihr von mir denkt, aber ich muss meiner Freude Raum geben, fertig. Es hat in mir explodiert, ich konnte es gar nicht mehr so für mich behalten. Weißt du, und so ist das, wenn du morgen früh wieder zur Arbeit gehen darfst. Dein Herz explodiert, weil der Herr zu dir redet als der Auferstandene. Du erlebst Wunder Gottes, er hat in deinem Leben Wohnung genommen und jetzt gehst du zur Arbeit und siehst die Leute, die alle zur Beerdigung fahren. Wenn du die Gesichter siehst, hat man immer das Gefühl, montags morgens, außer wenn man dich sieht. Du musst ja nicht, du darfst. Und du arbeitest als dem Herrn, das ist was ganz anderes. Eine ganz andere Etage, verstehst du? Und jetzt teilst du dich dem anderen mit und willst diese Freude mitteilen. Und jetzt komme ich wieder zu Samuel zurück. Rede, denn dein Knecht hört. Aber bitte vergiss das Wort Herr nicht. Bitte vergiss das Wort Herr nicht in deinem Leben. Für Samuel hat es später einmal Folgen gehabt, dass er dieses Wort Herr an dieser Stelle vergessen hatte. Weißt du, was das war? Samuel hatte auch Söhne gehabt. Und weil sie auch den Herrn nicht kannten, wollte Israel plötzlich einen König haben. Wenn du das Wort Herr vergisst, dann hast du das Entscheidendste vergessen. Bitte mach nicht diesen Fehler. Sage, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und wenn du sagst, dein Knecht hört, dann ist das keine fromme Unterhaltung, sondern dann ist das eine Mitteilung eines Auftrags. Du bekommst eine Mission, du bekommst einen Auftrag, danach zu leben. Das wollte ich uns eigentlich mitteilen. Es war so, ja, also... weißt du, was das Geniale ist, Geschwister? Die Gegenwart Gottes war damals mit einer örtlichen Situation verbunden, eben die Stiftshütte. Du, heute, in dieser Zeit, bist örtlich gar nicht gebunden. Und trotzdem schläfst du zwischen dem Vater, der dir das Vertrauen vermittelt, dem Sohn, der die Liebe geoffenbart hat und der Geist, der dir die lebendige Hoffnung gibt, dass du nach oben schaust. Und dann tritt er aus dem Allerheiligsten dazu. Du hast also Anteil an der Heiligkeit Gottes. In Nehemia wird gesagt, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Viele haben ein falsches Heiligungs. Heiliger ist der, der tief ernst schaut, so kritisch über die Brille. Das ist tief ernst, das ist heilig. völlig falsch. Esra sagt, als das Volk das Gesetz hörte, als man ihn vorlas, da fing das Volk an zu weinen. Und was sagt er dann zu dem Volk? Er sagt, dieser Tag ist euch heilig, deswegen gebietet er euch, Freude zu haben. Zur Heiligkeit Gottes gehört Freude. Zur Heiligkeit Gottes gehört das Mitteilen, das einander sich öffnen. Ganz anderes Heiligungsverständnis, als wir Menschen allgemein denken. Die denken, heilig ist man, wenn man schwarz angezogen ist, tief ernst blickt und... Nein. Die Stadt des lebendigen Gottes nach Hebräer 12 hat den Charakter der Freude. Leute, da gehen wir hin. Leute, ich möchte euch mitteilen, wir sind frei in Jesus Christus. Warum kannst du das sagen? Ich schließe einfach an dieser Stelle ab. Du kannst es sagen, du darfst es sagen, weil deine Zukunft für die Ewigkeit geklärt ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so in Gott ruhst. Manches Mal bete ich, Herr, kannst du die Zeit nicht ein bisschen schneller laufen lassen? Verstehst du? Ich möchte zu Hause zu dir gehen. Aber wenn du meinst, du ziehst ja immer noch himmlisch auf, du ziehst immer noch zum Sohn. Und das ist doch Grund der Freude. Unser Herz jubelt. Und schaust du, die Menschen draußen kennen diese Freude nicht. Aber sie dürfen sie kennenlernen, wenn sie mit dir zusammenkommen. Und ich freue mich deswegen, in eurer Mitte sein zu dürfen. Wir kommen zusammen, weil die meisten von uns im Heiligtum schlichtweg zu Hause sind. Hier fremd. Gott sei Dank bin ich hier nicht mehr zu Hause. Oh, das wäre eine Katastrophe. Nur auf der Durchreise. Aber ich habe ein Zuhause. Und der das sagen kann von Herzen, freut sich darauf, dass er endlich jetzt in die Ewigkeit gehen darf. Die schlimmste Nachricht, die ich höre, wäre die, ich muss Ihnen mitteilen, dass Sie noch vital und gesund sind und noch lange auf dieser Erde leben dürfen. Das wäre die schlimmste Nachricht für mich. Noch lange hier, in diesem Chaos. Ich sag, Herr, ich kann dir gar nicht dienen. Ich mache ja so viel Dummheiten. Eben, deswegen gebrauche ich dich. Ich möchte, dass du dich nicht daran gewöhnst, gerettet zu sein. Und ich möchte, dass du dich nicht daran gewöhnst, hier zu leben. Aber ich möchte auch, dass du dich nicht daran gewöhnst, Wunder Gottes zu erfahren. Amen. Darf ich noch mit uns beten? Ja, wenn wir die Möglichkeit haben. Vielen Dank im Namen Jesus Christus, dir, unserem himmlischen Vater, für Samuel, der im Heiligtum ruhte, zu Hause war. Der war so tief zu Hause dort, dass man ihm nicht mehr erklären musste, was wo steht. Nur dein Reden kannte er noch nicht. Kannte nicht. Nachher kannte er es wohl, sehr wohl. Auch wir kannten damals nicht dein Reden. Heute dürfen wir es kennen. Ach, dass doch niemand da ist, der deine Stimme noch nicht kennt. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Wir danken dir, dass du aber nicht aufhörst, weiter zu unseren Herzen zu reden. Himmlischer Vater, du tust es, weil du uns liebst. Wir danken dir dafür. Vielen Dank für dein weites Herz. Vielen Dank für dein wunderbares Leben. Vielen Dank, dass wir bei dir zu Hause sind. Wir beten dich an. Amen.